your engine.
Die Motorradwertung ist das Salz in der Suppe der Rallye Dakar 2022. Wieder einmal bieten die Zweiradsportler den mit Abstand besten und spannendsten Sport bei diesem härtesten Abenteuer der Welt. Grund genug, dass wir uns in dieser Sonderausgabe von Daily Dakar, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, nochmal intensiv mit den Geschehnissen bei den Bikern und vor allen Dingen mit einigen Entwicklungen hinter den Kulissen beschäftigen. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute Morgen. Ich heiße Norbert Okenga und euch ganz herzlich willkommen zu einer spontan eingeworfenen Extra-Ausgabe von Daily Dakar. Es geht um die Motorräder, aber auch um das beinahe Ausscheiden von Autospitzenreiter Nasser Al-Attiyah, denn da hat sich noch eine ganze Menge ergeben an Rechercheerkenntnissen am gestrigen Abend, die ich euch natürlich ebenso wenig vorenthalten möchte, wie die Stimmen, die Erlebnisse, die O-Töne der deutschen Privatfahrer bei den Autos und bei den Motorrädern. Aus gutem Grund steigen wir aber ein bei den Bikern, wo Sam Sunderland auf der Gas-Gas gestern die Führung wieder erobert hat vor Matthias Walkner auf der KTM. Wir haben es ja in der gestrigen Ausgabe von Daily Dakar, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, schon rausgearbeitet. Wir sind mittlerweile wieder in der Phase der Rallye angelangt, wo es diesen berühmt-berüchtigten Jojo-Effekt gibt. Also an einem Tag gewinnt man, muss dann am nächsten Tag die Prüfung aufmachen, verliert deswegen als Vorausfahrender unbotmäßig viel Zeit, fällt weit zurück. Am nächsten Tag kann man deswegen wieder von hinten starten, rückt entsprechend wieder nach vorne im Gesamtklassement und so weiter und so fort. Heinz Kinigartner, KTM-Berater im Offroad-Sport, hat diesen Jojo-Effekt gemeinsam mit den Aktiven bereits im vergangenen Jahr bei der Rallye Dakar kennengelernt. In diesem Jahr gibt es quasi zwei Gruppen, die diese Fahrstuhl-Rallye mitmachen. Auf der einen Seite Sam Sunderland, Matthias Walkner und Pablo Quintanilla. Auf der anderen Seite Juan Barreda mit Kevin Benavides und in gewissen Absprechen auch noch Adrian Van Beveren auf der Yamaha. Auf Platz 7 Lorenzo Santolino, der einen anderen Rhythmus fährt, langsamer, ganz bewusst sich aus dem ganzen Scharmützel raushält und hofft, es über die Konstanz richten zu können. Deswegen schalten wir doch schnell wieder rein, live ins Biwak von KTM, denn schließlich ist das Gros derer, die um den Sieg mitkämpfen, aus dem Lager, eben der Österreicher, sei es der KTM-Stammmarke mit Matthias Walkner und Kevin Benavides oder der Schwestermarke GasGas mit Spitzenreiter Sam Sunderland. Heinz Kinigartner, bei KTM jetzt diesem Pitcast zugeschaltet. In diesem Jahr hat der Jojo-Effekt noch eine ganz besondere Dynamik entwickelt, oder?
Was vielleicht auch noch zu bemerken ist bei diesem Jojo-Effekt, wie wir jetzt ja haben, ja. Also, wie ich schon erklärt habe, wir haben jetzt auf beiden Seiten des Jojo-Effekts Fahrer. Vorne beim Quintanilla der Sam und der Hirsi und hinten beim Barreda ist der Benavides, die im Gleichschritt marschieren, mehr oder weniger. In der Mitte drinnen allerweil noch der Van Beveren, der nicht ganz außer Acht zu lassen ist. Ja. Aber das Thema, der Hirsi war halt natürlich, oder auch der Sam, sehr weit hinten gestartet. Aber gerade der Hirsi ist einer, der sagt, ich fahre nicht, ohne aufs Roadbook zu schauen. Das, was man jedes Mal, wenn der Barreda hinten startet, deutlich sieht, dass der einfach Vollgas gibt, ja, und den Spuren nachfährt und sich auf sein Auge verlässt. Bisschen risky, weil irgendwann kommt mal eine Abzweigung, die vielleicht falsch nimmst. Oder eben auch das Loch, das was als Gefahrenstelle markiert ist. Aber wenn einer, ja, gut drauf ist, dann ist das natürlich ein guter Weg, um sehr viel Zeit gut zu machen. Und der Hirsi sagt nichts, ich schaue aufs Roadbook, auch wenn ich hinten fahre, und hat dadurch nicht die Möglichkeit, so viel Zeit gut zu machen. Aber trotzdem, so wie es heute ausgegangen ist, ganz optimal, haben wir super happy und eine gute Startposition für morgen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt gehört schon ein Quäntchen Glück dazu, aber die Jungs haben schon gesagt, in Zukunft müssen wir uns wirklich ein bisschen so Strategieberechnungen aus der Formel 1 oder sonst was holen, damit man da schon frühzeitig ein bisschen einen Plan machen kann. Trotz den, ja, vielen Unvorhergesehenen, was dazu kommt.
Und wo wir schon gerade die Gelegenheit haben, live ins Biwak von KTM zu schalten mit Heinz Kinigartner. Es gibt ja auch zwei Verletzte, eine Art Lazarettbericht bei euch zu rapportieren. Daniel Sanders nach seinem schweren Sturz auf der Verbindungsetappe gestern Morgen gestürzt, mittlerweile unterm Messer. Und auch Danilo Petrucci, der Umsteiger von der MotoGP in die Rallye Dakar, klagt über gesundheitliche Schwierigkeiten nach seinem Sturz an dem abgebrochenen Tag vom Ruhetag.
Ja, wo fangen wir an? Beim Sanders hast du gemeint, Ja, hat Ellbogen heute operiert bekommen von unser eigener Arzt, war da am Werken. Hat sehr gelobt, die medizinische Versorgung und die Einrichtungen da drunten. Also das ist das Gravierendste, was er hat, das Bluten der Niere. Ja, da muss man einfach ganz still liegen. Habe ich auch schon hinter mir. Aber ist natürlich nicht ungefährlich, weil wenn es nicht aufhört, dann muss man das operativ machen und das ist bei der Niere nicht so gut, obwohl man ja zwei hätte oder hat. Trotzdem will man beide behalten. Der Danilo ist ziemlich, glaube ich, jetzt so bei der richtigen Dakar angelangt und dementsprechend ist er auch am Schwitzen.
Angekommen mag Danilo Petrucci ja sein, aber so richtig fit sei er nicht, habe ich gehört. Vor allen Dingen fühle er sich nach der Fleischwunde, die genäht werden musste, ziemlich mit Antibiotika zugesetzt.
Ah, ist schon halb so wild. Also natürlich, wenn du genäht wirst, musst du ein bisschen was nehmen, dass du keine Infektion kriegst. Aber ich würde sagen, okay, er ist ein Italiener, die haben ein bisschen schwacher gebaut. Aber normalerweise ist das schon zu verkraften. Also da sollte man kein Problem damit haben.
Wie hat denn Heinz Kindergartner Danilo Petrucci diese ganze Rosskur da überstanden? Und wie geht's Daniel Sanders mittlerweile? Der müsste ja auch aus der Narkose wieder aufgewacht sein.
Also gestern war wirklich so, dass ein Danilo dieses Antibiotikum, das hat ihn ein bisschen auf den Magen geschlagen. Jetzt war der ganze Tag ein bisschen verhaut. Er hat sich zehnmal verfogen, weil er natürlich nicht konzentriert war. Hat dann noch irgendwas sogar im Motorrad gehabt mit der Benzinzufuhr wieder. Aber im Endeffekt kein guter Tag gewesen. Dafür ist er heute reingekommen und war super happy, ist alles super gelaufen und hat wieder Spaß bei der Arbeit. Ja, Sanders operiert, alles okay. Wir hoffen jetzt, dass, oder der Plan ist, dass heute am Abend um 9 Uhr sollte unser Doktor Kifter wieder zum Team stoßen, weil jetzt gerade die Sachen, was er sieht, wie er mit Danilo Antibiotikum und was man ihm da geben hätte können, dass das vielleicht nicht am Morgen schlag, war leider kein Doktor da von uns. Jetzt hat man müssen zu den französischen Ärzten gehen, die ja auch gut haben, aber halt die Verständigungsprobleme, was man hat, und wo man nicht so Vertrauen hat, natürlich als wir zum eigenen Arzt, aber ab heute am Abend ist der wieder beim Team und
Der Großalarm des gestrigen Tages kam aus der Autowertung, als Nasser Al-Attiyah, der Spitzenreiter, plötzlich klöternde Geräusche aus seinem Toyota Hilux vernahm. Relativ schnell war ihm klar, das muss das Hinterachssperrdifferential sein. Er hatte nur noch Frontantrieb zur Verfügung, war deswegen wehrlos gegen die Offensive der Audi mit Tagessieger Matthias Ekström und auch gegen die Offensive von Sebastian Loeb, der ihm wieder 7 Minuten abgenommen hat. Zunächst mutmaßt Nasser Al-Attiyah einen Montagefehler beim Einbau eines neuen Sperrdifferentials am Ruhetag. Grund genug natürlich für mich, sofort nachzufragen bei Glyn Hall, dem Teamchef von Hallspeed, und der erklärt die ganze Sachlage ein bisschen anders.
Hi Norbert, no problem. We fitted the new diff on the rest day, just as a precaution. The other cars didn't have them, so it did the run out on the test on the rest day, plus the stage directly afterwards, and then today the pinion bearing failed. That's the bearing, the taper roller bearing on the front of the pinion. We don't know. It's the first failure we've had of that type ever, as far as I know. Luckily, we've got a system there that locates it in addition to that for another purpose, in addition to the normal pinion bearings. So it kept it in line, but it didn't stop it coming in and out. So as soon as he lifted off, there was a huge noise. And also, this caused a lot of temperature in the diff, so 190 degrees all day, so they were just waiting for it to fail. And I think that caused them not to push at all and, you know, be very gentle on it. But yeah, no finger trouble, no mechanic problem. It's somewhere in the assembly of that bearing, which happened quite some time ago, or the cage and the bearing actually failed, so we're not sure exactly why.
Al-Attiyah hätte als einziger aus dem Werksteam am Ruhetag ein neues Differential eingebaut bekommen. Der Einbau sei auch völlig richtig vonstatten gegangen. Es sei eingefahren worden bei einem kurzen Shakedown-Test nach dem Differential, hätte einen Tag völlig richtig überstanden und dann hätte sich plötzlich eine Befestigung des vorderen Kegelrades gelöst. Ursache unbekannt, es gäbe dort einen Sicherheitsmechanismus, der dafür sorge, dass das Kegelrad trotzdem nicht runterfalle, allerdings auch nicht mehr richtig schließe und das Differential nicht mehr richtig arbeiten könne. Jedes Mal, wenn Alatia gelupft hätte, dann hätte es dieses klöternde Geräusch gegeben und die Sperrwirkung hätte nicht mehr gepasst. Gleichzeitig sei die Differentialtemperatur auf 190 Grad angestiegen. Deswegen hätte Alatia mit Vorderradantrieb Vorlieb nehmen müssen und sich langsam durch die Dünen quälen müssen. Im abendlichen Service sei das dann wieder zu richten gewesen. Nasser Alatia kann also mit Volldampf weiterfahren am heutigen Dienstag, dem 11. Januar. Das gilt auch für die drei deutschen Privatfahrer in der Auto- bzw. Side-by-Side-Wertung. Beginnen wir mit den Side-by-Sides, wo Annette Fischer gestern Abend erst weit, weit nach Sonnenuntergang aus der Prüfung rausgekommen ist mit ihrem X-Ray Yamaha.
Tag Nummer 8 war ein wirklich langer Tag. Wir haben eine lange Liaison schon zum Start gehabt. Und jetzt nochmal nach dem Finish, eine ziemlich lange Liaison von knapp 300 Kilometern. Es ist jetzt 10 Uhr bei uns, wir sind quasi gerade reingekommen und war ein wirklich langer Tag. Die Stage war richtig schön, wir haben zum Anfang viele, viele Dünen gehabt, auch Level 3 Dünen, also die Dünen werden eingeteilt in Level 1, 2 und 3. Somit war es wirklich schwer zu fahren, wir haben in den Dünen immer einige überholt, das war ganz witzig, aber das Blöde ist, dass die in den langen Geraden uns dann wieder kriegen und wieder überholen können. Aber gut, wir haben es, glaube ich, heute gar nicht so schlecht in Dünen gemacht. Und nach dem Refueling ging es in einen richtig schönen Canyon rein. Leider auch wieder mit viel Sonne und viel, 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 viel Staub. Muss ich gleich niesen. Nachdem wir dann draußen waren aus der Stage, was wir gerade noch so im Tageslicht geschafft haben, was ja unser großes Ziel ist, dass wir jede Stage in einem Tageslicht ins Ziel fahren. Aber das hat bisher nicht so ganz immer geklappt. Aber ja, trotzdem, dieses Mal hat es geklappt. Wir sind reingekommen und es war noch Tageslicht. Aber wir sind wieder gegen Westen gefahren. Wir hatten wieder die Sonne direkt im Gesicht und man sieht dann trotzdem nichts. So viel zu unserer Stage. Wir hatten dann heute eine Liaison nach der Etappe, die auch über Piste ging. Das heißt, ich glaube 150 Kilometer von den 300 hatten wir auch mal auf Schotter. Und das Ganze dann in der Nacht. Ging eigentlich ganz gut, bis dass wir 80 Kilometer vom Ziel auf der Teerstraße dann wieder Gearbox-Probleme gekriegt haben. Und das hieß, dass wir dann probiert haben, im fünften Gang locker noch durchzurollen, inklusive in der Stadt irgendwelche U-Turns zu fahren im fünften Gang, was ganz spannend sein kann. Und es geschafft haben, genau bis in die Zielkontrolle zu rollen. Also was dann im Biwak ist, ne, die Zeitkontrolle, weil man hat ja vom Ende der Stage bis ins Biwak auch eine Vorgabezeit, die man erreichen muss. Wenn man da nicht drin ist, kriegt man wieder Strafzeiten. Wir haben es geschafft, genau bis in diese Zeitkontrolle reinzurollen und dann waren wir leider kaputt. Ja, jetzt sind die Jungs am Schrauben und ich hoffe, dass sie es bis morgen wieder hinkriegen, aber ich bin da guter Dinge. Ein ähnliches Problem hatten wir am ersten Tag schon mal. Ich glaube, die wissen, worum es geht und ich glaube, die können das auch wieder gut hinkriegen.
Einer der Helden des Tages war Daniel Schröder, der sich auf Rang 31 nach vorne hat arbeiten können, nach einem fürwahr ereignisreichen Tag.
Gestern lief er ziemlich beschissen für uns eigentlich und entsprechend sind wir heute als 177. glaube ich, in die Etappe reingestartet. Entsprechend viele langsame Leute vor uns, aber es war ziemlich windig, was uns dann ein bisschen in die Karten gespielt hat und wir konnten eigentlich relativ gut Gas machen und sind eigentlich auch an vielen Leuten schnell vorbeigefahren, war viel sandig, das heißt, dass es auch sowieso ein bisschen einfacher war, die Leute zu überholen und ja, jetzt haben wir dann insgesamt diese Etappe in 32. gemacht und glaube ich auf dem Weg bis ins Ziel bestimmt 40 Fahrzeuge oder so überholt. Keine Probleme gehabt eigentlich soweit, ziemlich gut durch die Dünen durchgekommen. Wir haben einmal angehalten, um die Reifen runterzulassen und ansonsten sind wir überall durchgekommen, ohne uns festzufahren oder so. Unterwegs haben wir echt viele Fahrzeuge gesehen, die irgendwie auf dem Dach lagen und Trucks, die auf der Seite waren. Und ja, wir sind das ganze Ding aber eigentlich so gut durchgefahren und ja, eigentlich sehr zufrieden mit der Etappe und ja, wenig zu meckern heute.
Und auch Matthias Walkner mit seinem noch neuen Beifahrer Stefan Stenski hat auf der 8. Etappe ordentlich Boden gut gemacht. Nach einigen Problemen an den vorherigen Tagen hat er nun auf der 8. Etappe richtig Meter gemacht, ist auf Platz 44 vorgekommen.
Die war richtig cool, hat tierisch Spaß gemacht. Der erste Teil war voll mit Dünen, voller als es die Streckenbeschreibung eigentlich vorausgesagt hat. Und mal richtig schöne, große, hohe Dünen, weicher Sand. Trockener Sand, war geil, mal wieder schön Dünen zu fahren. Die zweite Hälfte der Etappe dann richtig, richtig schnell und hat trotzdem Spaß gemacht mit sandigem Untergrund. Also schonend fürs Fahrzeug und für Besatzung. Bisschen driften, bisschen Gas geben, bisschen Spaß haben, war also ein richtig cooler Tag. Und ja, speziell der Daniel hat es ja heute richtig liegen lassen mit Platz 31, super Ergebnis eingefahren. Wir haben uns jetzt im Gesamtklassement auch noch mal ein bisschen nach vorne arbeiten können auf 44. Und das Wichtigste ist, wir sind immer noch dabei, ohne wirklich große Probleme.
Mike Wiedemann schließlich, der KTM-Privatier bei den Motorrädern im Baas-Team, erlebt auch einen blitzsauberen Tag auf dem sehr anspruchsvollen Geläuf der 8. Etappe. Er fährt unter die Top 50.
So, im Großen und Ganzen eigentlich ein ganz guter Tag. Ich weiß zwar Platzierungen noch nicht, aber ich denke mal, wird das so um den 50. Platz rum. Heute war eigentlich echt nicht so viel los. Ich bin meistens Alleinfahrer. Ich habe anfangs bin ich auf einer aufgelaufen. Bin ich lang mitgefahren. Das ist ein guter Freund von mir. Ich will dänischer Rallye-Fahrer, Tonelli. Konnte so 2 Stunden mitfahren und dann war mir das Tempo aber zu hoch und dann wir abhoren. Und war dann eigentlich meistens allein unterwegs. Habe mich hauptsächlich auf Navigation konzentriert. Ist mega gut gelaufen. Zum Teil vielleicht ein bisschen viel auf Navigation geschaut und ein paar Mal ein bisschen Zeit verloren durch das, aber auf jeden Fall keinen Wegpunkt verpasst. Und ansonsten war nichts Extras. Ich habe extrem Schmerzen gehabt mit der Handgelenk, das war das Einzige. Die letzten 50, 60 Kilometer war echt ein Albtraum. Und ja, kurz vor Schluss hat mich noch der Sebastian Löb im Auto überholt. Das war ganz extrem. Ich links außen am Driften und auf einmal kommt er von innen. Also weiß nicht, ob ich schon mal so eingestoppt worden bin, beziehungsweise so Fontänen ins Gesicht bekommen habe. Das war wirklich brutal. Aber ansonsten war es ein guter Tag und fühle mich gut heute. Besser wie gestern.
So viel zu unserem schnellen Update am frühen Morgen von der Rallye Dakar vor Beginn der heutigen Dienstagsetappe der Schleife rund um Wadi Adawasir. Ein paar spannende Hintergründe, sowohl von Glyn Horn aus der Auto- als auch von Heinz Kienigartner aus der Motorradwertung, die euch mit Schisslerweng hineinwerfen in einen weiteren fesselnden Tag bei der Rallye Dakar. Vor allen Dingen die Motorräder haben es so richtig in sich und deswegen werden wir uns künftig auch massiv darauf konzentrieren, was die Biker mit ihrem Jojo-Effekt, mit ihrem Fahrstuhlrallye so abliefern. Freut euch bereits auf die nächste Ausgabe von Pitcast, der Daily Dakar-Reihe, eurem Podcast, der Lieblingszeitschrift Pitwalk. Schön, dass ihr so früh schon dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.